Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei mir im Podcast der Leuchtturmmütter. Dem Podcast, der dich und dein Leben in Bewegung und zum Leuchten bringt. Mit ganz viel Gefühl und Verstand. Mein Name ist Henriette Mathieu und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und nun lehn dich einfach zurück, atme tief durch. Und entspann dich. Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge. Ich hoffe, dir geht es gut, so kurz vor Advent und Weihnachten. Ich möchte dich an meinen Adventskalender erinnern. Du kannst dich jetzt noch eintragen. Der startet am 1. Dezember. Alle Infos erhältst du unter dem Link, den ich dir hier unten in den Shownotes verlinken werde. Und das wird ein ganz schöner, kleiner, feiner, selbstfürsorgiger, selbstliebender Adventskalender mit kleinen, netten Impulsen per WhatsApp. Also wenn du dich dafür interessierst, trag dich gerne ein. Und diese Folge heute wird mindestens genauso nett. Es geht um die Bedürfnisorientierung und warum sie aus einem Schmerz heraus entstanden ist und warum sie uns tagtäglich mit unseren eigenen Schmerzen begegnen lässt. Mir sind fast die Tränen geflossen, muss ich sagen, als ich sie gescriptet habe. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Und ich glaube, es ist die tatsächlich eine der emotionalsten Folgen, würde ich mal sagen, die ich bisher aufgenommen habe. Wirkt erstmal gar nicht so, aber wenn man sich so reinfühlt, dann merkt man auf einmal schon, boah, da ist ganz schön was, da hängt ganz schön was dran. Also, ich möchte erst einmal kurz starten. Was ist BO überhaupt? Umreiße ich kurz, denn ich bin mir sicher, dass du mehr oder minder eine Ahnung hast, was ich darunter verstehe. Bedürfnisorientierung, was verstehe ich darunter? Dann fragen wir uns, was war vorher? Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte davor ein. Was wollen wir eigentlich erreichen mit dieser bedürfnisorientierten Erziehung oder bindungsorientierten Erziehung? Was ist eigentlich unsere Sehnsucht und was ist unsere Motivation dahinter? Und dann die große Frage, where's the problem? Wo liegt denn das Problem mit der bedürfnisorientierten Erziehung? Denn es gibt ein riesengroßes Problem. Und mit diesem Problem rasseln wir permanent aneinander. Und wenn es dir noch nicht bewusst geworden ist, dann wird es dir vielleicht heute bewusst, das hoffe ich. Und natürlich die letzte Frage, wie lösen wir das Problem, das da auftaucht? Was verstehe ich unter Bedürfnisorientierung? Bedürfnisorientierung, und ich fasse jetzt einfach mal ganz pauschal alles zusammen, was so in die Richtung geht, okay? Also gewaltfreie Kommunikation, bindungsorientierte Erziehung, achtsame Erziehung, friedvolle Elternschaft. Es gibt ganz viele Richtungen, die sich noch ähnlich nennen, aber all das, Aware Parenting, zähle ich auch mit dazu. Hier dreht es sich immer darum, das Kind aus der Position herauszuholen, in der es vorher stand, also das Kind, das erzogen, geformt werden muss, wie ein Pflänzchen gezogen werden muss, damit es schneller wächst, geschnitten werden muss, sondern dass man jetzt sieht, Kinder haben genauso Bedürfnisse wie wir Erwachsenen. Alle Bedürfnisse, die Prämisse ist, alle Bedürfnisse gelten gleich viel. Und wir wollen versuchen, auch die Bedürfnisse des Kindes zu sehen. Wir wollen die Gefühle des Kindes sehen. Wir wollen dem Kind das Gefühl geben, wir sehen dich, wir hören dich, wir lieben dich, du gehörst dazu und wir wollen dich bedingungslos lieben, egal was du tust. Das ist so die Prämisse, die hinter all dem steht. Du darfst weinen, du darfst schreien, du darfst wütend sein, wir verstehen dich. Das ist so die Haltung, so würde ich sie jetzt mal ein bisschen plakativ vielleicht gesprochen zusammenfassen. Aber das ist auch nicht das Zentrum heute, sondern mir geht es darum, was das für Herausforderungen für uns, für unsere Generation jetzt, für unsere, die erste Generation, die es anders machen möchte, mitbringt. Kinder sind also keine unbeschriebenen Blätter mehr, die gehorchen, die kooperieren sollen, die geformt werden, auf denen geschrieben wird, wie sie sein sollen, wie sie sein müssen, die sozusagen schon die Maske von den Eltern aufgesetzt bekommen. Du musst brav sein, du musst perfekt sein, du musst gehorchen, du musst lieb sein, du musst helfen, du musst stark sein, du musst mutig sein. Diese Maske ziehen wir unseren Kindern nicht mehr auf. Wir wollen ihre Bedürfnisse sehen, wir wollen sie hören, wir wollen sie trösten mit ihren Schmerzen, wir wollen sie fühlen. Aber wie kann das funktionieren, dass alle Bedürfnisse im Gleichgewicht sind? So mehr oder minder wenigstens. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es vorher ganz, ganz, ganz anders war und wir selber etwas komplett anderes erlebt haben früher in unserer Kindheit. Zumindest die meisten von uns, einige nicht, aber die meisten von uns in stärkerer oder abgeschwächter Form. Lass uns einmal in die Geschichte zurückblicken. Was war vorher? Was kam davor? Wie sah Erziehung früher aus? Es gibt die schwarze Pädagogik. Es gibt die Pädagogik der Nazizeit. Es gibt aber auch die Pädagogik im vorletzten Jahrhundert. Pestalozzi zum Beispiel, der sagt, wenn du ein Kind erziehst, dann tu es mit Konsequenz, damit es die Regeln des Lebens versteht. In besser gestellten Kreisen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus meiner Familiengeschichte heraus, weiß ich, dass es da um sehr viel Disziplin, Gehorchen ging. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei meiner Tante das Geschirr wegräumen musste und meine Cousins, meine Jungs-Cousins, also die männlichen Cousins, die durften im Wohnzimmer sitzen. Und wir Mädchen mussten uns um die Küche und um das Geschirr kümmern. Ich habe gekocht vor Wut damals. Ja, so war das. Ich musste auch einen Knicks machen, um Erwachsene zu begrüßen. Und ja, früher war das so. Und ich möchte gar nicht sagen, dass früher alles schlechter war. Es gab bestimmt auch Dinge, die gar nicht so schlecht waren. Aber lass uns jetzt einmal über die Dinge sprechen, die uns heute daran hindern, unsere Kinder so zu begleiten, wie wir es gerne möchten. Also Strenge hat damals einfach immer dazu gehört. Gehorsam, Strenge. Das Kind war von Natur aus egoistisch und willensstark und nur durch Strenge kann es zu einem gehorsamen Mitglied der Familie und der Gesellschaft erzogen werden. Das war so das Bild im 19. Jahrhundert. In der Nazi-Zeit brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, eine sehr strenge Erziehung, autoritär, gehorsam. Es ging um das Dienen, es ging um das Formen von starken, abgehärteten Arbeitskräften. Die Jungs sollten hart wie Kruppstahl sein und flink wie Windhunde sein, so sagte Hitler. Dann kennst du vielleicht das Buch von Johanna Harer. Die schrieb, dass man durch die Affenliebe die Kinder unweigerlich zu kleinen Haustyrannen und Nichtsnutzen erziehen würde. Sie schreibt auch, dass das tägliche Bad, das regelmäßige Wickeln des Kindes und das Stillen Gelegenheit genug bieten, sich mit dem Kind zu befassen, ihm Zärtlichkeit und Liebe zu erweisen, mit ihm zu reden. Die Mutter soll sich doch bitte nicht mehr um das Kind kümmern. Beim Stillen soll sie sich wegdrehen, damit das Kind nicht verwöhnt wird mit unnötigen Zärtlichkeiten. Das Kind sollte lernen, frühzeitig alleine zurechtzukommen. Man soll es lange genug schreien lassen. Dann wird es schließlich aufhören und lernen, sich anzupassen. Das Kind muss auch lernen, dass Schreien sinnlos ist und dass ihm damit nicht geholfen wird. Zärtlichkeiten und das Verwöhnen des Kindes schaden ihm nur, machen es willensschwach und unselbstständig. Das Kind muss auch verstehen, dass es nicht im Mittelpunkt steht und sich den Bedürfnissen der Eltern unterzuordnen hat. Lass dir diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen mit dem Blick auf heute, den Bedürfnissen der Eltern unterzuordnen. Kommen wir gleich drauf. Das Kind soll auch schon von alleine lernen zu schlafen, von Anfang an, ohne die Anwesenheit der Mutter. Stillen ist ein Moment der Nahrungsaufnahme und kein Moment der Nähe. Das Kind soll abgelegt werden, damit es selbstständig schlafen kann. Es soll kein Raum für Schwäche gegeben werden. Und so weiter und so fort. Das, was hier beschrieben wurde, das sind meist Zitate aus dem Buch von Johanna Harer, ist das reale Leben unserer Eltern, Großelterngeneration und vielleicht sogar auch unserer, meiner Generation gewesen. Mal mehr, mal weniger stark. Bis in die 80er Jahre hinein wurde das zum Teil noch verfolgt. In den 80er Jahren wurde erst die Bindungstheorie verbreitet. Das war der Blick zurück. Jetzt lass uns den Blick mal zu uns schauen, nach vorne schauen. Was wollen wir denn nun eigentlich erreichen mit unserer BO, unserer bedürfnisorientierten Erziehung oder gewaltfreien Kommunikation? Was genau ist unsere Sehnsucht? Was ist unsere Motivation? Ich würde mal behaupten, dass da ein großer Schmerz dahinter liegt. Dass wir eigentlich den Schmerz nicht fühlen wollen, den wir selber gefühlt haben und trotzdem tagtäglich mit ihm konfrontiert werden. Wir wollen es anders machen. Wir wollen es grundlegend anders machen. Wir wollen es besser machen, liebevoller machen, empathischer machen, rücksichtsvoller sein, respektvoller sein. Wir wollen Kindern auf Augenhöhe begegnen. Aber geraten tagtäglich mit uns selber aneinander. Wir wollen ohne Gewalt begleiten. Wir reden schon nicht mehr von Erziehen, sondern von Begleiten, weil Erziehen etwas Negatives ist. Da wird etwas gezogen. Wir wollen reden statt strafen. Wir wollen Verständnis zeigen statt zurechtweisen, statt zurechtzuweisen. Wir haben diese Sehnsucht, glaube ich, dass unsere Kinder ohne all diese Schmerzen aufwachsen sollen, die wir erlebt haben. Dass sie es besser haben sollen, sich ernst genommen fühlen sollen, dass sie ihre Meinung sagen dürfen, dass sie ihre Gefühle ausleben dürfen, dass sie Gefühlsmenschen sein dürfen. Oh ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Gefühle ausdrücken dürfen. So steht das wie ein theoretisches Skript in unserem Kopf geschrieben. Das ist unsere Sehnsucht. Das ist unser Wunsch, das ist unser Traum. Wie schön wäre es, wenn es alles anders sein könnte als damals. Und wo genau ist jetzt das Problem? Es klingt doch eigentlich so einfach. Wir haben es doch verstanden, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, oder? Wir stoßen damit an unsere eigenen schmerzvollsten Grenzen. Nämlich die Schmerzen, die wir damals als kleine Kinder erlebt haben und die unsere Eltern erlebt haben. Denn wir tragen auch die Traumata unserer Eltern in uns, in unseren Körpern. Es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht. Es ist nicht mehr nur Hokuspokus, es ist tatsächlich wissenschaftlich erforscht. Auch an Tieren wurde es erforscht, dass auf jeden Fall 3 bis 4 Generationen in uns stecken, Traumata in uns stecken, dass die DNA sich durch Traumata verändern kann. Und es wird bis zu 7 Generationen, werden schon erwähnt. Das heißt, die Kriegstraumata unserer Elterngeneration steckt uns noch ganz schön in unseren Körpern und vor allen Dingen in unseren Nervensystemen. Das Problem jetzt ist also, dass wir in der Theorie genau wissen, wie wir es gerne hätten. Aber in der Praxis werden wir permanent mit unseren stärksten Schmerzen konfrontiert, wenn wir eben diese Theorie umsetzen wollen und es nicht schaffen. Ich lasse mein Kind schreien vor Wut und soll dabei ruhig bleiben. Aber ich habe doch selber nie schreien dürfen, ohne Angst zu haben, dafür gestraft zu werden. Ich durfte doch selber nie laut sein oder beleidigt sein oder Schmerzen fühlen. Ich möchte meinem Kind ehrlich zuhören und seine Meinung akzeptieren. Aber meine eigene Meinung als Kind wurde nie gehört oder erfragt. Und das tut verdammt weh. Ich verstehe ja, warum mein Kind mich als Scheißmama bezeichnet, wenn ich es nicht Fernseh schauen lasse. Aber ich selber damals habe vermutlich eine Ohrfeige dafür geerntet. Aua. Wie oft habe ich schon meine Mutter zu mir sagen hören, als meine Jungs um sie herum waren, also, wenn ich mir das damals erlaubt hätte, wenn ich so mit meinen Eltern geredet hätte, da wäre aber was los gewesen. Und ja, genau das ist das Problem. Und in dieser Zwickmühle stecken wir ja heute auch, denn wir durften das ja auch nicht als Kind. Und unseren Kindern wollen wir es erlauben, aber doch irgendwie auch nicht. Weil es tut ja weh. Das ist ja auch unser Schmerz, der da in uns steckt. Und immer wieder kommen diese Zweifel auf. Ist das wirklich okay? War das nicht doch richtig damals? Man muss doch auch die Eltern respektieren, man darf doch nicht die Eltern beschimpfen. Wo ist denn da der Respekt? Wo ist denn da die Autorität? Und schon geht wieder unser innerer Dialog los, weil wir einfach nicht wissen, wie wir es machen sollen. Weil wir immer wieder konfrontiert werden mit dem, was wir erlebt haben, was unsere Eltern erlebt haben und wie wir es jetzt eigentlich machen wollen, aber nicht wissen, wie. Es ist alles Neuland. Natürlich finde ich es auch grenzüberschreitend, wenn mein Kind mich womöglich noch vor Publikum sogar böse anschimpft Und in mir schreit es dann auch, wie kann er nur, das darf er doch nicht, wie peinlich ist das denn, seine Mutter so anzuschreien, unmöglich, ein bisschen Respekt wenigstens vor der eigenen Mutter. Und dann kommt wieder die GfK-Stimme hoch oder die Aware-Parenting-Stimme oder so, die sagt, ja, er ist ja nur wütend, verstehe doch, sein frontaler Kortex ist noch gar nicht ausgebildet, der hat noch keine große Impulskontrolle, der kann das noch nicht richtig kontrollieren, bezieht es sich auf dich, er meint es ja nicht böse mit dir und so weiter und so fort. Was denn nun, verdammte Kiste? Was denn nun? Was ist denn jetzt richtig? Was kann ich durchgehen lassen und was nicht? So, und jetzt kommt die Frage, auf die du vielleicht gewartet hast, die Lösung des Problems. Wie lösen wir denn nun dieses Generationen-Cycle-Breaker-Dilemma? Cycle-Breaker, das sind die, die es anders machen wollen, die den Zyklus durchbrechen wollen. Und das sind wir auf jeden Fall. Aber wie lösen wir dieses Problem? Ich glaube ganz ehrlich, dass wir es nicht lösen können. Also ich zumindest nicht. Nicht vollständig. Ich bin erste neue, andere Schritte gegangen, habe es versucht, bin ziemlich oft gescheitert und bin ziemlich oft an meinen eigenen Schmerzgrenzen wieder zurückgeprallt und habe schon ganz schön viel Therapie, Coachings und Ähnliches hinter mir, habe schon viele, viele Zwiebelschichten abgelegt und angeschaut vor allen Dingen und habe schon viel, viel aufgelöst. Und trotzdem habe ich immer noch keine Sicherheit, wie ich das genau angehen soll. Es ist, als würde man, ja, in total unsicheres Terrain sich bewegen. Ein ganz unsicherer Untergrund. Man weiß nie, wo das nächste Schlagloch ist oder wo man einsackt oder wo es weitergeht. Vielleicht auch wie so ein Labyrinth oder so. Und es tut so weh, wenn wir sehen, wie wir es gerne anders hätten und dann aber unsere eigene Vergangenheit uns einholt. Und vor allen Dingen auch das Umfeld ja ganz oft etwas anderes erzählt. Früher war das aber anders. Wow, wie ist das denn heute? Das kann ja nicht sein. Die Kinder von heute unmöglich und so weiter und so fort. So viele abgespeicherte, schmerzhafte Emotionen sind in uns, die alle noch gefühlt werden wollen. Und ich glaube, solange wir die nicht fühlen können, die Möglichkeit haben, die wirklich zu fühlen, zu integrieren, solange wird es uns auch unglaublich schwer fallen, unsere eigenen Kinder auf dieses unsichere Terrain zu führen, was für uns unsicher ist, für unsere eigenen Kinder vermutlich nicht. Wir sind eine Generation, deren Eltern vermutlich alle unter einem PTBS gelitten haben, posttraumatische Belastungsstörung. Das gab es damals noch nicht. Heute gibt es die Diagnose. Und ganz sicher sind sämtliche unserer Vorfahren von so einer traumatischen Störung belastet. Dieser Generation wurde erzählt, dass Kinder Disziplin, Gehorsam, Ordnung, Härte und Autonomie bräuchten. Keine Bindung, bloß keine Bindung. Lass uns also ganz ehrlich auf unser Gepäck schauen. Eine jede auf ihres, ein jeder auf sein Gepäck. Und dann glaube ich, das Einzige, was wir tun können, ist stolz sein auf jeden kleinen Schritt, den wir in unseren Augen anders machen können. Jedes Weinen unseres Kindes, das wir empathisch und zugewandt begleiten können. Jeden Wutanfall, der uns nicht gleich wie ein Vulkan mit explodieren lässt. Lasst uns als Eltern feiern, wenn unser Teenie uns seine Liebesprobleme, seinen Liebeskummer mitteilt oder mit uns über Sexualität offen sprechen möchte. Wenn er uns um Rat fragt. Wenn wir Konflikte auf Augenhöhe lösen können, wenn wir Familienkonferenzen machen, in denen gemeinsam etwas besprochen wird. Und ich hatte heute einen sehr berührenden Moment mit meinem kleinen Sohn, meinem 7-Jährigen, der mir gesagt hat, aber Mama, ich darf ihm doch sagen, wenn ich traurig bin, oder? Ich habe doch Gefühle, die darf ich doch sagen. Und ich habe ihn so gefeiert für diesen Satz. Ich habe ihn so gefeiert. Es hat mich so berührt. Ja, natürlich darfst du das sagen, was du fühlst. Jeder darf sagen, was er fühlt. Und das ist genau das, was wir brauchen, glaube ich, und wofür wir uns dann feiern dürfen, wenn wir solche Momente erleben. Und damit möchte ich diese Folge beenden. Und ich hoffe, dass sie dich berührt hat, irgendwie, irgendwo, und dass du dich für deine eigenen kleinen Schritte feiern kannst und dich nicht zu sehr kritisierst und beschuldigst, wenn du wieder mit deinen ärgsten Schmerzen, deinem emotionalen Rucksack konfrontiert wirst und merkst, dass du da wieder wie gegen eine Wand rennst, gegen deine eigene Wand, weil du sie noch nicht einreißen konntest. Und hab Geduld mit dir, hab Nachsicht mit dir. Freu dich über den nächsten kleinen Schritt, den du gehst. Alles Gute zu dir. Pass gut auf dich auf. Deine Henriette.